Ja, hier sehen Sie den ersten Teil der Objektbeschreibung. Na, was brauchen wir denn alles an Objekten? Na, da müssen wir jetzt mal gucken, sozusagen, was haben wir denn die ganze Zeit alles da verwendet? Na, da gab es einen Briefkasten, da haben wir diesen Zettelspender gehabt, da sind die Zettel drin. Dann haben die Personen hatten erst anfangs solche Listen irgendwie, in die sie ausgeführt haben. Ne? Von denen sind wir zwar hinterher wieder abgekommen. Also Objektbeschreibung 1 wäre in jedem Fall, wir brauchen einen Briefkasten. Ja. So, und dann sagen wir, das ist immer der rote da, ne, der liegt dann da in der Asservatenkammer von den Karl-May-Festspielen da, wird dann mit jeder Saison wieder rausgeholt. Ne, da steht auch schon gleich die passende Aufschrift drauf. Ne, fügen Sie bitte ausgefüllte Vormerkungen, werfen Sie die hier ein. Und dann brauchen wir einen Zettelspender. So, und der Zettelspender ist nicht irgendeiner, da muss man sich nochmal dran erinnern, was haben wir denn mit dem gemacht überhaupt? Na ja, da waren solche Vormerkzettel, also wir brauchen so eine Rolle von Vormerkzetteln, die nach Ordnungsnummern aufsteigend sortiert ist, nämlich genau diese Zettel da, ne, mit unteren Abschnitt, den man da abtrennen kann und den entsprechenden Eintragungen und den Möglichkeiten. Und das ist hier genau aufgeschrieben. Ne? Also der Vormerkzettel besteht aus einem oberen Teil und einem unteren Teil. Und der obere Teil hat eine Aufschrift. Ne, falls man irgendwann mal die Zettel verschlammt, dann muss man der Druckerei nochmal sagen, hier mach mir nochmal so eine Zettel. Ne, und dann hat man hier genau die Beschreibung, wie die Dinger denn eigentlich aussehen mussten. Kinderfrage war dabei, Auswärtsfrage, bitte ankreuzen, Ordnungsnummer und diese Codenummer. Ja. Und diese Codenummer ist eben die steht anfangs nicht auf den Zetteln drauf, sondern die schreibt der Bearbeiter immer, wenn er die liest, dann schreibt er die Codenummer da, die wir da ermittelt haben, 100 minus Kinderzahl, 01 und so, ne? Die schreibt er dann auf den Zettel drauf, dann kann er die besser sortieren. So, und der untere Teil, da steht eine Aufschrift drauf, abtrennen und aufbewahren und diese dreiziffrige Ordnungsnummer nochmal, und zwar genau dieselbe, die oben auch steht, ne? Nicht, dass man da unterschiedliche Nummern hat. Ja, und das sind diese beiden Teile, ne? Zusammen sind eigentlich unsere gesamte Objektbeschreibung. Mehr haben wir nicht gebraucht. Ja, alles andere ergibt sich in vollem Lauf, ne? Dass die Leute da, weiß ich nicht, eine Kasse haben müssen, dann um die Karten zu verkaufen oder so, das ist dann nur selbstreden. Ne? Aber Sie sehen auch da wieder, diese Objektbeschreibung endet an einem bestimmten Sprachniveau. Ne? Dass da jetzt plötzlich Leute dieses Verfahren durchführen und hinterher haben sie gar keine Kasse oder kein Wechselgeld, na, das ist hier gar nicht berücksichtigt. Ja, da gehen wir davon aus, dass da hinreichend Vernunft vorhanden ist, um alles entsprechend zu ergänzen, was in solch einer Objektbeschreibung fehlt. Aber die sind eben wirklich nur die konkreten für dieses Verteilungsverfahren. Ja, Algorithmus ist Objektbeschreibung und Handlungsvorschrift. Also müssen wir uns jetzt an die Handlungsvorschrift machen. Und die sieht so aus, dass man eine Reihe von Schritten hat, die man durchführen muss, und die sind implizit auch schon eigentlich alle genannt worden. Ne? Erstmal hängt man den Briefkasten da auf. Ja, der hing immer da an dem Westerndorf, da irgendwie um die Ecke da. Da war noch so ein großes Schild, ne? Und da hängen wir den Briefkasten auf. Und dann müssen wir irgendwo diesen Wartenummernspender, da vielleicht irgendwie in der Nähe von Informationen, können wir den da hinhängen an gut sichtbarer Stelle. Und vorher dürfen wir nicht vergessen, da die Zettelrollen da einzufüllen. So, das sind die zwei einfachen Schritte. Ganz vorweg. Vielleicht passiert einmal pro Saison, dass man diese Dinger dahin macht, dann muss man nur noch immer wieder die Zettel ausfüllen. So, und dann wird es schon ein bisschen aufwendiger. Jetzt kommt nämlich das Verfahren für die Personen, für jede Vorstellung. Also erstmalig 2 Stunden vor Vorstellungsbeginn, ne, und dann immer wieder alle 10 Minuten. Ne, dann marschiert einer da zu dem Briefkasten hin, bis zum letzten Mal eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn. Die halbe Stunde brauchen wir, dann verfallen die Karten. Ne, dann wissen wir überhaupt erst, wie viele Karten zur Verfügung stehen. Und dann können wir auch die Verteilung vornehmen und die verfallenen Karten verkaufen. Also jedes Mal, alle 10 Minuten, wird Folgendes getan. Leere den Briefkasten, dann kriegen wir so einen kleinen Zettelstapel. Dann schreiben wir auf jeden Zettel die Codenummer drauf. Gucken wir nach, wie viel war das jetzt irgendwie? Die Nummer, kommen die von auswärts? Und wenn man nicht mehr genau weiß, wie war denn das nochmal mit der Codenummer, wie war das noch? Also da, ja, stimmt, genau, das war hier, da steht's ja, ne? Die ersten Ziffern sind das Ergebnis der Rechnung 100 minus Kinderzahl. von auswärts, ja, nein, 0 oder 1. Ne, und die nächsten Ziffern dann einfach die Ordnungsnummer. So, also wer sich nicht mehr an die Codenummer erinnert, der kann hier nachlesen, wie das durchzuführen ist. So, das haben wir jetzt für jeden Zettel gemacht, diese Schritte 321 bis 323. Und dann sortieren wir jetzt diesen frisch aus dem Briefkasten entleerten kleinen Stapel aufsteigend nach diesen Codenummern. Ja, die kleinste Zahl nach oben. Und das war's schon. Und dann gehen wir hin und gucken an, was haben wir aus den vorherigen Leerungen bekommen. Das ist ein dickerer Stapel und mischen den dazwischen. Ne, mischen diesen Stapel und den Stapel, der aus den Zetteln besteht, von früheren Briefkastenleerungen zusammen. So, und wer jetzt, was der Regelfall ist, ne, erstmal nicht weiß, mischen, ich soll hier Ordnung machen, ne, dann verwende den Algorithmus für Mischen, steht da extra. Das heißt, wir brauchen also, wenn wir nicht wissen, wie Mischen geht, dann schauen wir danach in dem auf Seite 2, da steht, wie Mischen geht. Ja? Und dieses Mischen müssen wir natürlich irgendwie ergänzen. Und dieses Mischen ist ja eigentlich nichts anderes. Da steht wieder, verwende den Algorithmus für Mischen. Das heißt, für dieses Mischen gilt wieder genau die gleiche formalistische Vorschrift. Ne? Wir müssen sagen, wie Mischen geht. Und Mischen geht, indem wir sagen, wie Objektbeschreibung und Handlungsvorschrift formuliert sind. Ja? So, und Mischen, ganz isoliert betrachtet, funktioniert so, dass wir drei Objekte haben, drei solche Stapel, solche Zettelstapel, S1, S2 und S3. Und wir müssen davon ausgehen, dass diese dann schon sortiert sind, ja, folgendermaßen strukturiert. Das sind eben diese, die oberen Zettel nur, und deswegen können wir hier direkt übernehmen, wie so ein Abschnitt da folgendermaßen aufgebaut ist. Ja, Aufschrift, Kinderfrage, Auswärtsfrage, Ordnungsnummer und die Codenummer steht da schon drauf. Ja. Das ist die gesamte Objektbeschreibung und das Mischen selber geht jetzt so, dass wir eben zwei Zettelstapel S1 und S2 von dieser beschriebenen Art, wie es in der Objektbeschreibung steht, zusammenmischen wollen und den neuen Stapel S3 dazu bekommen dann. Und die Vorschrift ist folgendermaßen, ne, jetzt schauen Sie an, das habe ich bisher nicht exakt beschrieben, also nur ganz kurz eben mal. Ne. Also solange auf beiden Stapeln noch Zettel liegen. Jetzt haben Sie hier die beiden Stapel, ne, die kleinsten, die prioritärsten sind oben jeweils. Jetzt gucken Sie nach, welcher hat denn die kleinste Ordnungsnummer. So, und den mit der kleineren Ordnungsnummer, den nehmen Sie weg und packen den jetzt an den Ergebnisstapel. Ja, und das machen Sie immer wieder. Jetzt ist dies hier Ihr Ergebnisstapel, S3, S1, S2. Na, gucken Sie wieder nach, welcher ist kleiner? Ah, der hier, na, dann nehmen wir den und packen den hinten dran an den Ergebnisstapel. Na, eventuell auch mehrmals hintereinander, weil da kleinere kommen, dann wieder der und so weiter. Also nehmen von den beiden obersten Zetteln den mit der kleineren Codenummer weg und füge diesen hinten an den neuen Stapel S3 an. So, und wenn einer der beiden Stapel leer ist, ne, dann hängt den anderen komplett an. Also den haben wir jetzt irgendwie abgebaut, dann bleibt nur noch der über. Ne, dann ist logisch, dass hier nur noch Nummern sind, die irgendwie größer sind als alles, was hier in diesem ganzen Ergebnisstapel schon ist. Ne, da können wir den ganzen Stapel so nehmen und da hinten drauf packen. Und dann haben wir hier den Stapel, der ist das Ergebnis des Mischens, einmal noch umgedreht, dann ist oben die kleinste Karte, die Gruppe sozusagen, die als erstes ihre Karten kriegen würde. Das ist also der Algorithmus für Mischen. Schauen Sie nochmal nach. Also, ne, Objektbeschreibung für den Zentralalgorithmus 1 und 2. Handlungsvorschrift 1 und 2 für den Zentralalgorithmus. Ne, Verwendung eines weiteren Algorithmus, sozusagen der getrennt definiert ist, innerhalb des Zentralalgorithmus bei Bedarf. Also in der Regel besteht der Bedarf, weil die Leute halt nicht wissen, was Mischen ist. Und dieses Verfahren ist ja auch vielleicht nicht allgemein bekannt. Wiederum hat in eben dieser Algorithmus für das Mischen Objektbeschreibung und Handlungsvorschrift. Ja. Und jedes Mal haben wir den gleichen Formalismus, die gleiche Strukturierungsmöglichkeit verwendet. Ja, wir haben also Texte hier irgendwie, einzelne Textzeilen durchnummeriert. Wir haben bestimmte wiederkehrende Begriffe verwendet hier. Wir haben bestimmte immer wiederkehrende Strukturen in diesen beiden Algorithmen für Mischen und für den Zentralalgorithmus der Verteilung. Und wenn wir uns dies jetzt genau anschauen, dann können wir nämlich tatsächlich feststellen, dass wir hier bei dem Ergebnis in diesen beiden Algorithmen eben eine ganze Reihe von Merkmalen typischer informatischer Art wiederfinden. Zum einen haben wir einen besonders strukturierten Text, ja, das hatte ich schon erwähnt, das ist nicht einfach irgendein Prosatext, kein Roman, ist auch sehr anstrengend, den einfach so zu lesen oder zu rezitieren. Wir haben eine Objektbeschreibung und was ich noch nicht gesagt habe, ist, diese Objektbeschreibung ist gar keine so eine richtige Objektbeschreibung, denn wenn Sie Objekte beschreiben, dann haben Sie dieses Objekt hier. Ne? Und dann beschreiben Sie das, das ist hier also der Briefkasten, der ist jetzt rot, ne? Den hat Paul Müller mal gebastelt damals, ne? Der ist aber schon lange tot und hinten ist der verkratzt, der muss mal neu gestrichen werden. Ne? Das ist eine Objektbeschreibung von einem konkreten Objekt. Sowas haben wir hier gar nicht. Wir haben eine Objektbeschreibung, die keine konkreten Objekte beschreibt, sondern nur allgemeine Eigenschaften von möglichen Objekten. Ja? Das heißt, wir legen eigentlich nur Typen von Objekten fest durch diese allgemeinen Eigenschaften und erst wenn wir es ausführen, ne, dann schaut sich einer diese Objektbeschreibung an und sieht, Mensch, ich brauche einen Briefkasten, wo kriege ich denn einen her? Ach, hier liegt einer rum. Dann nehmen wir den. Ja? Also das konkrete Objekt wird in dem Moment verwendet, indem Sie die Handlungsanweisung ausführen. Die passiert mit konkreten Objekten. Und das konkrete Objekt ist ein Objekt, das sich diesem Typ der Objektbeschreibung unterordnet. Ja, was können wir noch erkennen? Wir haben eine eindeutige Kennzeichnung aller Objekte. Und diese Kennzeichnung besteht bei den konkreten Objekten eigentlich immer aus drei Elementen. Wir haben einen Namen, ja, also Zettelstapel S1 stand da zum Beispiel. Ne? Und dann haben wir den Typ. Ne? Das Ding ist ein Stapel, also so eine Folge von Zetteln. Ne? Und dann haben wir einen konkreten Wert. Also dieser konkrete Stapel vom 17. Mai, ne, 2005 hier abends, ne, dieser konkrete Stapel hier ist jetzt der Wert dieses allgemeinen Objekts S1, ne, vom Typ Zettelstapel. Also das ist eigentlich wesentlich, dass Sie diese Art von Objekten, Objektbeschreibungen, konkrete Objekte und die Merkmale von konkreten Objekten in Relation zur Objektbeschreibung, dass Sie die irgendwie verinnerlichen. Ne, Objektbeschreibung beschreibt Typen, konkrete Objekte sind identifiziert durch Name, Typ und den konkreten Wert. So, und so ist eben so eine Ordnungsnummer da unten, ne, das ist eben eine Zahl, also der Typ ist Zahl, mit führender 0 hier, eine besondere Zahl, ne, und der konkrete Wert ist 0,31. So, und was man auch noch feststellen kann, ist, dass es Objekte fester Gestalt gibt, ja, und Objekte variabler Gestalt. Ja, also manche von diesen Gegenständen, die da irgendwie benutzt worden sind, wie der Briefkasten, der ist fix. Ja, Briefkasten ist Briefkasten. Und andere Dinge, wie eben diese Eintragung, Kinderzahl, ne, die ist eben variabel. Also dieser Zettel hat bei dem Objekt Kinderzahl einen anderen Wert als dieses Objekt, ne, auf einem anderen Zettel. Ja, also variable Werte und konstante Werte sind wesentliche Merkmale, die man noch unterscheiden kann bei den Objekten. So, und das kann uns gleich eben dazu verhelfen, das mal in so einer Definition festzuhalten. Also Variablen und Konstanten, zwei informatische Begriffe. Ne, Objekte, die während der Bearbeitung eines Algorithmus nicht verändert werden können, heißen Konstanten. Und diese Aufschrift, der Briefkasten und was hatten wir da noch irgendwie, die irgendwas, weiß ich nicht, also sind Konstanten. Und Objekte wie die Ordnungsnummer da und die Kinderzahlen, ne, das sind Variablen, weil die sich verändern können. Ja. Auch die Codenummer ist eben eine Variable, weil die wird für jeden Zettelabschnitt anders gesetzt und hat ganz unterschiedliche Werte. So, schauen Sie nochmal zurück. Dann können wir hier zum Beispiel hier bei der Objektbeschreibung noch eine andere Information gewinnen. Wir finden dort nämlich Objekte, die ja ganz einfach aussehen, wie zum Beispiel da einfach Kinder, Auswärtsfrage zum Beispiel, oder Aufschrift ist vielleicht der einfachste. Ne? Das ist ein fester Wert, heißt immer gleich eine Konstante, diesen Abschnitt in den roten Kasten werfen. Ne? Das sind so einfache Objekte, die da vorkommen, einfache Typen, einfache Beschreibungen. Und auf der anderen Seite ist so ein Zettelabschnitt ja schon was Komplizierteres. Ne? Der besteht, obwohl wir das Ding Zettelabschnitt nennen, ne, besteht er aus einer ganzen Reihe von verschiedenen Objektbeschreibungen, die jeweils ganz unterschiedlich sind. Das heißt, wir können unterscheiden elementare Objekte und elementare Typen, ja, und sogenannte strukturierte Objekte und strukturierte Typen. Ja, und die elementaren Objekte habe ich da nochmal genannt. Also wenn ich da zum Beispiel sage, Zahl zwischen 1 und 500, na, dann ist das was Elementares. Na, eine Zahl, würde man sagen, die ist elementarer. Das ist ein grundlegendes Objekt. Während eben dieser Zettelabschnitt nicht elementar ist, das ist ein strukturiertes Objekt, na, der besteht aus mehreren elementaren Objekten. Und wir sagen allgemein, dass etwas elementar ist, wenn es nicht mehr weiter zerlegt werden kann. Und nun können Sie sagen, irgendwie so eine Zahl, ne, ich bin Mathematiker, eine Zahl ist ja nicht einfach eine Zahl, die ist gar nicht so elementar, eine Zahl ist eine Folge von Ziffern. Ja, also haben wir plötzlich wieder eine andere Überlegung, ne, die Zahl ist gar nicht elementar, sondern sie ist strukturiert. Sie besteht nämlich aus einer Folge von Ziffern und die Ziffern ist elementar. Und dann sagt der andere wieder, ja, so eine Ziffer ist auch nicht elementar, ne, die besteht aus verschiedenen Strichen. Ne, da gibt es Aufstriche, Abstriche. Okay, dann hat man wieder eine andere Ansicht, was elementar ist und was strukturiert. Ja, also elementar ist etwas, was nicht weiter zerlegt werden kann. Ja. Aber was nicht weiter zerlegt werden kann, bestimmt das Sprachniveau. Ja. Das Sprachniveau desjenigen, für den diese Beschreibung gedacht ist, legt fest, was er als elementar ansieht oder was nicht. Wenn ich Sie erklären lassen soll, wie Sie einparken, ne, und Sie haben schon längere Zeit den Führerschein, dann sagen Sie einfach, ja, ich parke da ein. Ja, aber wie machen Sie das im Detail? Ja, ich parke da ein. Ne? Und da sehen Sie sozusagen, das ist eine Elementaroperation geworden, weil Sie die so stark internalisiert haben, dass Sie die gar nicht mehr zerlegen können. Ne? Die können Sie gar nicht mehr elementarisieren. Aber wenn Sie in der Fahrschule sind, ne, dann merken Sie sich ganz genau immer, ah, ich muss erst zurück, dann muss ich Dings. Dann achte ich drauf, dass hinten, wie ist das Heck oder von dem anderen, muss irgendwo im Heckfenster verschwinden, in der rechten unteren Ecke, dann habe ich genau, da muss ich einschlagen. Ne? So, und das alles haben Sie mittlerweile vergessen, weil sozusagen Ihr Sprachniveau abstrakter geworden ist, ne, und die elementare Aktivität nur noch aus Einparken besteht. Und so ähnlich ist es hier eben auch. Also das Sprachniveau dessen, der die Anweisung ausführt, der den Algorithmus interpretieren muss, das Sprachniveau kann niedrig sein, da müssen Sie ihm genau sagen, da müssen Sie ihm selbst sagen, dass eine Zahl eine Folge von Ziffern ist, oder das Sprachniveau ist hoch, dann sagen Sie ihm eben, es ist eine blanke Zahl oder es ist einfach ein Zettelabschnitt oder noch anders. So, das Elementarität, ne, nicht weiter zerlegt werden zu können, setzt sich auch auf der Anweisungsebene fort, und zwar in genau derselben Weise. Ne, wieder sagt das Sprachniveau, legt das Sprachniveau fest, was elementar ist und was nicht. Und die elementaren Anweisungen sind zum Beispiel, leere den Briefkasten. Ja, da steht einfach, leere den Briefkasten, da steht nicht irgendwie, gehe dort zum Briefkasten, ne, mache ihn auf, nimm dir den Schlüssel, vergiss den Schlüssel nicht, dreh auf und so weiter. Ne? Da steht einfach, leere den Briefkasten, und eine normale Person, die an den Abenden diese Ausführung des Algorithmus durchführen muss, die dafür vorgesehen ist, die wird dieses leere den Briefkasten vernünftig interpretieren. Für die ist das eine Elementaranweisung. Ne? Sortiere Zettel aufsteigend ist eine Elementaranweisung. rufe Ordnungsnummer aus, ist eine Elementaranweisung. Und gerade beim Sortieren, da kann man ja unterschiedlicher Ansicht sein, ne? Wer noch nie sortiert hat, ne, für den ist das extrem, extrem schwer. Aber sortieren wissen wir immer, wie das geht. Ja, das können wir auch wieder festhalten in dem Begriff Elementar. Definition, ja, Objekte, Typen und Anweisungen, die bezüglich eines vorgegebenen Sprachniveaus nicht weiter zerlegt werden können, bezeichnet man als elementar. Ja. Diese Situation elementar oder nicht mehr zerlegbar oder etwas strukturierter aus vielen verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist wieder dieses typische Baukastenprinzip, was Sie in der Informatik an vielen Stellen wiedererkennen. Ne, denken Sie bei diesem Baukastenprinzip immer an Lego. Ne? Informatiker sind eigentlich Lego-Spezialisten. Ne? Die definieren sich so einen Baukasten, ne, und dann können sie damit unheimlich gut operieren. Und wenn sie virtuos mit Lego sind, ne, dann haben sie auch ganz andere Elementarbausteine, ne, und ganz andere Grundbausteine, mit denen sie was machen. Ja. Früher gab es immer nur, vielleicht so vor 20 Jahren, gab es irgendwie nur Zweier, Vierer und Achter oder so. Ne. So, und dann hat Lego so den Elementarbaukasten immer weiter erweitert. Ne. Da gibt es eben kleine, runde, eckige Dreiecke mit allen möglichen Varianten. Ne, oder Männchen als Elementarbausteine sozusagen, die für irgendwas nützlich sind und weiß nicht, Haken und Blaulichter und alles Mögliche. Ne? Also der Satz an Elementarbausteinen ist gewaltig gestiegen. Ja, und das liegt eben daran, dass sie eigentlich andere Dinge machen wollen. Aber eigentlich hängt Elementarismus zusammen nur mit dem Sprachniveau. So, hier haben Sie doch mal das Baukastenprinzip. Und wir sprechen in der Informatik eben von diesen elementaren Gegenständen, und bei der zweiten Komponente dieses Baukastenprinzips, da sprechen wir von sogenannten Konstruktoren. Ne, die Konstruktoren sind die Vorschriften, die Ihnen sagen, wie Sie diese elementaren Dinge und Dinge, die Sie möglicherweise schon zusammengebastelt haben, ne, wie Sie die verknüpfen zu größeren Dingen. Ja, bei Lego ist eben der Elementarbaustein meinetwegen ein Achter, ne, 2x4. Und der Konstruktor ist einfach, dieses Ding aufeinander zu stecken. Das ist die einzige Konstruktion, die Sie da haben. Ja, und damit müssen Sie irgendwie zur Rande kommen. Ja, und diese einzige Operation, die Sie haben, um Dinge zu verknüpfen dort, die ist eben so mächtig in Verbindung mit den Elementarbausteinen, dass eben eine ganze Lego-Stadt entstehen kann. Ja, und die Informatik hat ähnliche Baukästen. Sie hatten einen Typbaukasten und sie hatten einen Anweisungsbaukasten. Also wir haben einen Baukasten, um die Objektbeschreibungen herzustellen, und wir haben einen Baukasten, um die Handlungsanweisungen herzustellen. Und das Verrückte ist auch da wieder, ne, für alle unsere Informatikkonzepte, für alles, was Sie an Informatiksystemen in Ihrer Welt sehen, da sind Baukästen verwendet worden, die in der Regel nicht mehr als so ungefähr sieben Elemente haben. Also sieben elementare Dinge und sieben Konstruktoren. Ja, das kann mal plus minus zwei schwanken, so vielleicht auch mal bis zum Dutzend hingehen. Aber eigentlich sind die Baukästen, mit denen wir in der Informatik arbeiten, so klein. Und sie erlauben uns aber, und sie sind so vielfältig in der Möglichkeit, das Elementare zu verwenden, zusammenzustecken zu was hochkomplizierten, dass wir damit die gesamte Welt erschlagen können, ja, die gesamte Informatiksystemwelt. So, merken Sie sich einfach, Baukasten besteht aus was Elementarem und aus den Konstruktoren. Die Konstruktoren haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Da wollen wir jetzt reinschauen in die Anweisungskonstruktoren. Und da können wir, wenn wir den Text durchschauen, eine ganze Reihe von Konstruktoren erkennen. Na, wenn Sie das Elementare sich angucken, leere den Briefkasten und hänge den Briefkasten auf und was kam direkt danach, hänge den Zettelspender auf. Na, dann ist durch diese Art der Darstellung festgelegt, dass da zwei elementare Anweisungen vorliegen, die hintereinander ausgeführt werden. Ja, also ein Konstruktor, der wird immer leicht übersehen, ne, ist eigentlich die Konkatenation. Ne, merken Sie sich den Begriff, konkatenieren heißt hintereinander hängen eigentlich. verknüpfen, aneinander hängen. Ja? Die Konkatenation von Anweisungen. Ne, das finden Sie auch an anderer Stelle. Rufe die Ordnungsnummer des obersten Zettel aus, lege den Zettel beiseite, stand da irgendwo. Na, das ist der Konstruktor für diese beiden Elementaranweisungen, ist das Semikolon sozusagen, das diese zwei Dinge verknüpft zu einem neuen Gegenstand. Und der Gegenstand besteht, ist jetzt nicht mehr elementar, sondern strukturiert. Und er besteht aus diesen zwei nacheinander auszuführenden elementaren Anweisungen. Ja, und damit haben Sie sozusagen eine neue Anweisung geschaffen, die dann nicht mehr elementar ist, aber die eben komplexer ist. Ja, mit den beiden Grundbausteinen, den beiden Elementaren und dem Konstruktor. So, weitere Konstruktoren waren zum Beispiel da die Iteration. In der Handlungsanweisung steht etwas drin, was uns anweist, Dinge so lange zu tun, bis irgendeine Bedingung eintritt, beziehungsweise Dinge mehrmals hintereinander zu tun. Ne, identische Dinge mehrmals hintereinander zu tun. 5-mal, 7-mal, 10-mal oder so. Und die zugehörigen Sprachelemente waren erkennbar. Zum einen in der Form, solange tue irgendwas, ne, solange eine Bedingung da erfüllt war, solange noch Zettel da sind oder irgendwie was, tue Folgendes, mische die oder wie immer das da stand. Und das andere waren Iterationen, die irgendwo eine Zähleigenschaft haben. Erstmalig 2 Stunden vor Vorstellungsbeginn, alle 10 Minuten, tue was. Ne, dann wissen wir genau, also 10 Minuten, 6-mal, 2-mal, 2 Stunden haben wir. Ne, also 12-mal oder sowas führen wir das Ganze durch. Also Zähler mit Iteration mit Zellanweisungen.